Frau, die kein Kind will und darüber öffentlich spricht, gilt als so rebellisch und gefährlich, dass jetzt in Russland sogar ein Gesetz gegen die Propaganda der Kinderlosigkeit verhängt wurde, die bis zu 4.000 € Strafe nach sich zieht. Aber warum entscheiden sich Frauen überhaupt bewusst gegen Kinder bzw. dafür? Und warum ist es immer noch so schwierig, diese selbstbestimmte Entscheidung auch durchzusetzen? Genau darüber sprechen wir heute mit Comedienne und Autorin Julia Brandner. Sie hat mit ihrem neuen Buch I'm Not Kidding für viel Gesprächsstoff gesorgt, denn sie spricht darin über ihre selbstbestimmte Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast, Julia.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass du mich als gefährlich bezeichnet hast. Irgendwie finde ich das cool.
Gefährlich und rebellisch.
Und rebellisch, genau. Rebellisch war das zweite Wort, was mir schon wieder entfallen ist.
Julia, was ist denn dein Safe Word für heute?
Mein Safe Word für heute ist Avocado.
Wunderschön. Julia, du hast dich ja sterilisieren lassen. Ich glaube, mit Mitte, Ende 20 sowas, oder? Wie war das?
Genau, mit 28.
Mit 28. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, so ein How-to sterilisieren für alle, die jetzt von dir inspiriert sind und auch gefährlich und rebellisch sein wollen?
Also ich würde tatsächlich einfach auf die Website von Selbstbestimmt Steril schauen. Da gibt es eine sehr gute Karte.
Mhm. Verlinken wir.
Genau, da gibt es eine sehr gute Karte mit Ärztinnen und Ärzten, die einfach sterilisieren, also jetzt nicht einfach sterilisieren, aber die deine Entscheidung jetzt nicht großartig hinterfragen.
Okay, super.
Und da würde ich tatsächlich immer raufschauen. Für Österreich gibt es da noch keine Anlaufstellen, aber da kann man denen auf Instagram schreiben und die haben da dann auch so ein paar Tipps in der Hinterhand.
Es ist eigentlich so absurd, dass es überhaupt diese, das ist ein Verein, glaube ich, dass es das geben muss und dass es nicht einfach, also ich glaube, selbstbestimmt steril für Männer, also diese Vasektomie wäre, glaube ich, deutlich leichter zu bekommen, als jetzt als Frau sich sterilisieren zu lassen. So, da geht man zum Urologen.
Einiges einfacher zu bekommen.
Ja.
Ja, also ich hab ein paar Freunde, die sich haben vasektomieren lassen, was ich übrigens sehr, sehr gut finde und sehr begrüße. Ich finde, Vasektomien sollten viel weiter verbreitet sein. Aber die hatten ein Vorgespräch und dann haben sie einen Termin ausgemacht, dann haben sie Geld gezahlt und dann war der Eingriff.
Ja.
So, das war ganz unkompliziert. Also da hat niemand genauer nachgefragt.
Ja, aber als Frau, gerade wenn man noch so im gebärfähigen Alter ist, also vielleicht noch einen Steuerzahler produzieren könnte, muss man ja teilweise sogar auch erstmal einen Attest vorlegen, dass man da zurechnungsfähig ist. Kannst du darüber so ein bisschen was erzählen?
Ja, also man muss es laut Gesetz nicht. Das ist, das verlangen aber gerne manche Ärztinnen und Ärzte, auf welcher Grundlage auch immer. Weil sie sich halt irgendwie selber noch absichern wollen und sicherstellen wollen, dass die Frau zurechnungsfähig ist. Wo ich mir halt auch denke, jo, vielleicht sollte man das auch einmal bei werdenden Eltern überprüfen. Ja. Aber da schneiden wir wieder in einen Bereich rein, den wir schon im Zweiten Weltkrieg angeschnitten haben. Das ist auch nicht gut ausgegangen, also da muss man eh vorsichtig sein. Aber ja, es ist schwierig als Frau. Man argumentiert immer gerne damit, dass es bei Frauen ein weitreichenderer Eingriff ist. Und ja, der Eingriff ist ein bisschen aufwendiger, der dauert halt doppelt so lang, statt 10 Minuten dauert er 20 Minuten. Und du brauchst einer Frau halt eine Vollnarkose, weil es eine Bauchspiegelung ist. Mhm. Und dann hat es natürlich ein bisschen höhere OP-Risiken, aber an sich ist es trotzdem ein relativ risikoarmer Eingriff. Also das ist vom Prozedere her ein bisschen ähnlich wie eine Blinddarm-OP, hat meine Ärztin gesagt, bevor mir jetzt die ganzen Medizinerinnen und Mediziner jetzt erklären wollen, dass das ein ganz anderer Eingriff ist. Aber ja, es hat nicht so viel mehr Risiken eigentlich, außer halt die klassischen OP-Risiken, denen man sich aber trotzdem bewusst sein sollte.
Genau, absolut. Genau. Wir können natürlich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir geben hier keine medizinische Advice irgendwie. Das muss man ja, glaube ich, auch immer rechtlich so ein bisschen dazu sagen. Wir sprechen hier über deine Erfahrungen. Ich bin auch Sexualberaterin, aber keine Ärztin. Also ich kann auch nur das sagen, was ich in der Ausbildung gelernt habe oder mir so angelesen habe, unter anderem auch in deinem sehr, sehr guten Buch. Und das, ja, aber die OP, also ich finde es einfach, es ist ein Eingriff, wo es schon mal gar nicht so leicht ist, überhaupt an Informationen zu kommen, wie das dann gemacht wird. Also bei einer Vasektomie, glaube ich, können sich die meisten irgendwie vorstellen, ah, okay, da wird irgendwie dieser Samenleiter durchtrennt. War noch übrigens auch nicht so reversibel, wie oft behauptet wird. Also es gibt schon Fälle, da ist dann der Samenleiter, da sind es durch das Narbengewebe so verklebt, dass man das eben nicht wiederherstellen kann. Aber auch da gibt es dann immer noch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung und den Samen eben aus dem Hoden zu extrahieren. Und genauso ist es ja auch bei deiner Sterilisation, oder? Also du könntest
ja, genau.
noch Kinder, solltest genau. du dich doch umentscheiden, doch noch eben mit künstlicher Befruchtung schwanger werden können.
Genau. Also es ist so schön, wie du sagst, also eine Vasektomie ist jetzt nicht so reversibel, wie man sagt, und Sterilisation ist nicht so irreversibel, wie man ja. sagt. Also da halten sich auf beiden Seiten sehr hartnäckige Gerüchte. Also es kommt auch auf die Sterilisationsmethode an. Wenn die Eileiter jetzt nur verödet oder durchtrennt werden, dann gibt's in manchen Fällen sogar die Möglichkeit, die einfach wieder zusammenzufügen, habe ich gehört. Weiß ich jetzt aber nicht. Aber bei mir wurden sie halt komplett rausgenommen, deshalb fällt bei mir die Möglichkeit jetzt weg. Aber dadurch, dass ich noch Eierstöcke und Gebärmutter habe, ja, wäre In-vitro-Befruchtung noch relativ problemlos möglich.
Okay, also wie kam das überhaupt? Hast du schon als Kind gewusst, ich will eigentlich keine Mutter werden, ich sehe mich dann nicht? Und wie kannst du ein bisschen erzählen, wie diese Entscheidung überhaupt in dein Leben kam?
Ja, ich habe das schon als Kind gesehen. Also ich habe mich als Kind schon überhaupt nicht in einer Mutterrolle gesehen. Ich konnte mit Gleichaltrigen im Kindergarten überhaupt nichts anfangen. Für mich waren die einfach zu laut und zu stressig. Also mich hat die Anwesenheit von anderen Kindern schon als Kind, ehrlich gesagt, gestresst. Und ich habe dann einfach, wenn ich so in meine Zukunft geschaut habe, habe ich mich einfach nie als Mutter gesehen. Also irgendwann einmal habe ich es mir natürlich eingeredet, weil man das halt so macht und weil es halt nicht so wirklich kinderfreie Vorbilder gegeben hat. Und da habe ich versucht, mich immer in so eine Mutterrolle reinzuversetzen, aber es hat sich immer falsch angefühlt. Und es fühlt sich auch heute noch falsch an. So.
Ja, fair enough. Und wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Verhütung reicht mir nicht, ich will diesen Schritt gehen und da wirklich mit einem medizinischen Eingriff dagegen vorgehen, dass das passieren kann?
Also ich möchte schon mal dazu sagen, also Sterilisation ist schon auch eine Verhütung.
Ja, absolut.
Aber ich weiß auch nicht, also es ist halt, ich vertrage keine Spirale, ich habe eine Gebärmutterfehlbildung, deshalb kommt eine Kupferspirale nicht in Frage. Das habe ich schon einmal durchgemacht, das mache ich nie wieder durch. Das war einmal im Monat die rote Hochzeit von Game of Thrones in meinem Uterus. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und dauerhaft Hormone zuführen ist ja für den Körper auch nicht so gesund. Also wenn man sich sicher ist, warum dann nicht einfach so einen kompletten Cut machen und sich um das Thema keine Gedanken mehr machen müssen. Das ist wahrscheinlich wie, ich versuche gerade so einen Vergleich zu finden. Aber wenn du jetzt so ein riesiges Muttermal im Gesicht hast zum Beispiel, das dich stört, du hast die Wahl, es jeden Tag mit Make-up zu überdecken oder du kannst es dir rausschneiden lassen.
Absolut, ja.
Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hinkt, aber das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen.
Es ist halt so witzig, oder? Ich meine, ich kenne es so ein bisschen aus der Debatte um, wenn jetzt Menschen zum Beispiel geschlechtsangleichende Operationen machen, die trans sind, da wird immer wahnsinnig viel über, wirst du das irgendwann bereuen, gesprochen. Und das ist ja in deinem Fall irgendwie auch so. Also diese ja. Regretter-Rates, und ich habe noch nie gehört, dass man die Regretter-Rates bei Schönheitsoperationen zum Beispiel anguckt. Oder also es gibt so viele Eingriffe, die werden halt gemacht und mal klappen sie gut und mal nicht. Da wird aber überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Aber warum sind das dann so die Themen, wo sich auf einmal alle große Sorgen machen, ob man das nicht irgendwann bereuen könnte?
Ja, also vor allem, wie kommt man denn darauf, dass es einen selber was angeht, ob das jetzt eine andere Person bereut? Also mir ist es doch scheißegal jetzt, blöd gesagt, ob jetzt meine Nachbarin eine geschlechtsangleichende OP macht. Wenn sie damit happy ist, cool. Wenn sie es bereut, auch ihr Problem. Also und genauso ist es ja mit meiner Sterilisation. Das ist ja von niemandem das Problem, außer von mir selber, wenn ich das bereue. Und dann bin ich eine erwachsene Person, die mit den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen leben muss. Und das lege ja niemandem sonst auf. Aber es gibt dann voll viele, die unterstellen mir dann so, ja, aber dann würdest du ja die Ärztin verklagen. So, nein, würde ich nicht. Die Ärztin hat ja nichts falsch gemacht. Die Ärztin hat einfach nur meinen Wunsch ausgeführt und hat mich operiert. Und solange sie bei der OP keinen Fehler gemacht hat, habe ich keinen Grund, sie zu verklagen. Und ich habe auch überhaupt keine rechtliche Handhabe gegen sie. Ich habe einen Aufklärungsbogen unterschrieben. Das ist ja wie bei einem Tattoo, wo du auch unterschreibst, dass derjenige eine Körperverletzung quasi an dir vornehmen darf.
Ja.
Und dass du darüber aufgeklärt wurdest. Und damit, solange ich das unterschreibe, kann ich der Ärztinnen nichts anhaben. Und das sind davon so Leute, die sowas sagen, die wissen gar nicht, wie schwer das ist, so Ärztinnen und Ärzte zu verklagen. Ja. Also meine Mutter hat seit 12 Jahren einen Prozess gegen eine Ärztin laufen. Es ist hart. So.
Ja, und ich meine, du hast ja auch für die Dienstleistung bezahlt, muss man ja sagen. Ne?
Genau.
Also das ist jetzt keine Kassenleistung.
Ja, genau, es ist keine Kassenleistung, das muss man alles selber zahlen.
Ja.
Außer es gibt halt irgendwie eine medizinische Indikation dafür, so verstopfte Eileiter oder so.
Mhm. Kannst du sagen, was das ungefähr kostet?
Das kommt drauf an, wo du das machst und wie die so ihre Preise gestalten. Aber ich habe da schon bei der Recherche alles gesehen, so von 400 bis 7.000.
Okay, ja. Und nochmal zu diesem Thema Regretting. Also weil ich habe auch mal ein bisschen die Zahlen angeschaut. Also ich glaube, 6,3% der unter 30-jährigen Menschen, die sich sterilisieren lassen, bereuen das. Also weniger als 10%. Aber
ja, der kinderfreien Personen davon.
Der kinderfreien. Ah ja, interessant. Gibt es da einen Unterschied? Hast du die Zahlen im Kopf?
Ja, also lustigerweise bereuen es Personen mit Kindern, also die schon Kinder haben und sich danach sterilisieren lassen, häufiger als die, die keine Kinder haben und sich sterilisieren lassen.
Ah ja, interessant. Das ist spannend, oder? Mhm. Ja.
Das finde ich auch spannend.
Mhm. Die wissen schon mehr, worauf sie sich einlassen und irgendwann kommt dann vielleicht vielleicht wäre es ja doch noch nett gewesen, Gedanke. So.
Ja, voll. Ich mein, kann ja auch sein.
Ja, und im Vergleich 20% der...
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Menschen, die Kinder haben in Deutschland, eine Studie von YouGov aus 2016, sagen, wenn ich mich heute nochmal entscheiden könnte, würde ich keine Kinder mehr bekommen. Und 7% sind sich unsicher. Also 73% der Leute, die Kinder haben in Deutschland, finden das auch richtig super. Und ja.
Ist auch gut so.
Ja, ja, voll. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn es noch mehr sein könnten. So. Also,
ja, auf jeden Fall.
Und ich, das ist auch ein bisschen, habe das Gefühl, das ist eine Frage, die man schwer stellen kann, so im Freundinnenkreis. So, hättest du lieber keine Kinder bekommen? So.
Naja, klar, ist ja auch für die Kinder nicht schön, wenn sie dann hören, so, ja, wäre besser gewesen für meine Mutter, wenn sie mich nicht bekommen hätte oder für meinen Vater.
Ja, klar. Wobei, also manchmal, ich habe eine Freundin, die hat neulich zu mir gesagt, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also, das war wirklich eine große Kinderwunschbehandlung auch, bis das geklappt hat und ganz lange Journey. Und dann meinte sie irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, die Frauen, die keine Kinder haben, die haben es irgendwie besser verstanden. Also die sind irgendwie schlauer. Und das fand ich irgendwie total...
Ach, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen.
Naja, ich auch nicht. Aber ich fand das eine voll interessante Aussage irgendwie.
Ja.
Also irgendwie auch...
Aber weißt du, worauf sie sich bezogen hat?
Ich nehme an, auf dieses... ganz viel Care-Arbeit leisten müssen, dann eben nicht nur für einen Mann, der sich vielleicht nicht so richtig gut um sich selber kümmert, sondern auch...
Klassisches Man-Child.
Genau. Ich glaube, in so eine Richtung geht das irgendwie. Also
ja, okay.
Fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Also fand ich auch irgendwie sehr ehrlich.
Naja, total. Aber ich finde es halt auch irgendwie so, also man wälzt halt so ein bisschen die Verantwortung für ein unfähiges Man-Child auf sich selber ab.
Mhm.
Und das schiebt es dann auch wieder so der Frau zu.
Mhm.
Das finde ich fast ein bisschen problematisch, weil eigentlich ist es, ja, wenn du so über dieses Care-Arbeitsthema redest, dann, weil du ja auch gesagt hast, du leistest Care-Arbeit ja nicht nur für einen Mann, sondern auch noch für ein Kind. Ich finde, man sollte das einmal aus dem Kopf rauskriegen, dass man als Frau Care-Arbeit für einen Mann leisten muss. Ich meine, die sind erwachsen. Außer wenn ihr jetzt gerade wirklich mit einem Männerschnupfen halbtot im Bett liegt, dann kann man sich schon mal kümmern. Aber ich finde trotzdem so, sollte man in der Gesellschaft ankommen, dass man als Frau nicht für seinen Mann verantwortlich ist.
Ja, das wäre sehr schön. Du schreibst auch so ein Kapitel, das ich ganz spannend finde, so wie die ideale Welt aussehen könnte, in der Kinderkriegen vielleicht cool ist.
Ja.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, für ganz viele Menschen, die so jetzt überlegen, will ich jetzt Kinder kriegen oder nicht, das sind natürlich diese ganzen Fragen von, kann man in so eine Welt überhaupt noch Kinder setzen? Aber auch so ein bisschen, okay, wie sind denn die gesellschaftlichen Umstände? Also packe ich das überhaupt, oder?
Ja, voll. Also es ist ja jetzt im Dachraum, also ich meine, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber Österreich und Deutschland auf jeden Fall, die nehmen ja Väter nicht in die Pflicht, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern. Das machen zum Beispiel die skandinavischen Länder viel besser. Da müssen sich beide Elternteile die Care-Arbeit aufteilen, beziehungsweise die Elternzeit. Und das finde ich schon mal gut, weil es dann auch einfach mal angekommen ist, dass es auch einen Vater zu einem Kind gibt, normalerweise, der sich auch kümmern kann und sollte. Also dann ist das auch bei Frauen, bei Einstellungsgesprächen jetzt nicht mehr so das Ausschlusskriterium, wenn man sagt, so ja, man hat jetzt eine gebärfähige Frau, die kann ja sicher noch Kinder kriegen, sondern man hat jetzt auch noch einen Mann, der könnte auch ein Kind bekommen, weil ein Kind ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja. So. Und dann wird vielleicht die Diskriminierung von Müttern auch ein bisschen weniger, dann werden Mütter weniger in die Teilzeitfalle gedrängt, dann hat ein Kind eine bessere Beziehung zu seinem Vater meistens, beziehungsweise ein Vater auch eine bessere Beziehung zu seinem Kind und die können dann ein bisschen mehr miteinander anfangen, dann hat man weniger Vaterkomplexe und dann hat man weniger Comedy-Karrieren.
Mhm. Ja, es gibt ja auch diese Motherhood-Penalty, dass, ich habe die Zahl heute nochmal gegoogelt, unter den 30-Jährigen verdienen Mütter im Schnitt 70-80% weniger als Väter. Also es ist eine absurde Zahl.
Und das ist so eine Frechheit auch einfach.
Ja.
Es ist eine absolute Frechheit, weil du hast einfach einen zusätzlichen Menschen zu versorgen und hast weniger Geld zur Verfügung. Wie geht diese Rechnung auf? Also ich verstehe es nicht. Und dann haben sie jetzt in Österreich, da haben sie es ja, haben es viele Mütter ja gerne so gemacht, dass sie an die normale Karenz noch eine Bildungskarenz drangehängt haben. Und jetzt kürzen sie die auch weg, weil sie draufgekommen sind, dass es sehr viele Mütter so machen. Mhm. Aber da denke ich mir so, jo, dann machst du jetzt wieder Einsparungen auf Kosten von Müttern. Und dann motivierst du ja auch wirklich als Staat überhaupt niemanden mehr dazu, Kinder zu kriegen. Also man muss sich halt ein Kind auch wirklich leisten können.
Ja, genau. Und dann sind dann halt so Länder wie Russland, die sagen, wer sich öffentlich dazu äußert, der zahlt dann Strafe und das stärkt dann die Kernfamilie. Also wenn Ländern nichts Besseres mehr einfällt, als Menschen, die keine Kinder haben, zu bestrafen, dass sie das laut sagen, anstatt irgendwie mal zu überlegen, okay, wie könnten wir denn die Situation von Müttern auch verbessern? Also ich habe diesen Motherhood Penalty gegoogelt, in Deutschland für 97% aller Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in der Erwerbstätigkeit verantwortlich. Also würde man dieses Wahnsinn. Problem irgendwie bearbeiten, dann wäre dieser eh schon wahnsinnig peinliche Gender Pay Gap für ein zivilisiertes Land.
Wahnsinnig peinlich ist wirklich schön. Ja, es ist schön gewordert. Ja,
dann wäre das irgendwie auch gleich vielleicht auch ein bisschen mitbehoben, wenn man sich wirklich auch überlegen würde, so okay, wie können wir gucken, dass die Situation von Müttern weniger scheiße ist. Also wie können wir auch Kita-Plätze schaffen? Ich habe ganz viele Freundinnen, hoch ausgebildete Frauen, die nicht mehr in ihren Berufen arbeiten können, weil es einfach keine Kinderbetreuung gibt. So.
Ja, voll. Ich meine, wo soll denn das Kind sein? Weil alleine zu Hause mit 2 Jahren?
Ja.
Also das haut ja nicht hin.
Ja, also es ist ganz vieles, wo ich mir denke, wie soll sich das für irgendwen ausgehen?
Ja, es geht sich auch einfach nicht aus. Und du merkst es ja auch immer so in Kommentarspalten, also ich merke es in meinen Kommentarspalten, dass die Leute sich auch keine Lösungen dafür überlegen wollen, sondern auch hier weiter Bestrafungen für Kinderlose fordern. und ich denke mir, das geht ja komplett am Thema vorbei. Also mir wird dann immer gesagt, so ja, bist du dann auch bereit, mehr in die Sozialversicherung einzuzahlen als eine Mutter? Denke ich immer so, ja, mache ich doch schon. Mhm. Ich habe keine Ausfallzeiten, ich werde nicht in Teilzeit gehen, ich bin mein Leben lang wahrscheinlich Vollzahlerin.
Ja.
Ich leiste schon mehr Beiträge als eine durchschnittliche Mutter.
Ja, ja.
Und das geht ja nicht auf. Ich meine, du zahlst in Deutschland zahlst du ja als kinderlose Person einen kinderlosen Zuschlag auch zur Pflegeversicherung. Also du kriegst ja eh schon überall Zuschläge.
Wobei als Alleinerziehende zahlst du Spitzensteuersatz. Das finde ich auch so. Also in Deutschland als Alleinerziehende bist du Spitzenverdienerin quasi, so wie du besteuert wirst.
Ja. Also du verdienst ja auch viel, aber du bekommst es halt nicht.
Das ist wirklich auch sowas, wo ich mir denke, ich glaube wirklich die größte, Armutsfalle ist Kinder bekommen. Also und das ist wirklich was, wenn ich immer lese, Armut ist weiblich. Das ist immer so ein Satz, da möchte ich immer ein bisschen kotzen. Also dann wird immer so erklärt, warum Frauen zu blöd zum Investieren sind und nicht risikofreudig genug. Und es ist aber einfach nicht so. Es geht einfach darum, dass Frauen einfach krass bestraft werden finanziell, die Kinder bekommen.
Ja, total. Und jetzt wollen sie halt noch Frauen finanziell bestrafen, die keine Kinder bekommen. Bei Männern ist es wieder jedem wurscht, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Denn wenn ein Mann Kinder kriegt, dann will ihn niemand höher besteuern.
Ja, ja. Also das, man fragt sich wirklich immer, wer hat sich das überlegt? So, also wahrscheinlich niemand, der sich selber um Kinder
kümmert. Ich kann es dir sagen, Männer haben das sich überlegt. Das ist genauso wie so Leute, die so Langstreckenzüge entwerfen, die so den über den ÖBB Railjet entwerfen, die selber nie Langstrecke fahren. Safe fährt da niemand, der den entworfen hat, fährt 4 Stunden damit. Never ever. Einfach so, weil sonst hätte man sich da ein bisschen bequemere Sitze mal überlegt.
Ja, ja.
Oder irgendwelche anderen besseren Annehmlichkeiten. Aber das sind immer so die Leute, die es nicht betrifft, die dürfen dann darüber entscheiden.
Ja.
Und dann merkst du halt auch so, wie weiblich ist die Politik und wie feministisch ist die Politik und wie viele Frauen sind da irgendwie in guten Positionen, wo sie was entscheiden können. Weil, also ich glaube nicht einmal, dass die meisten Männer das böswillig machen. Ich glaube einfach nur, dass es in ihrer Lebensrealität einfach nicht stattfindet. Und das merkst du halt. Das merkst du an den Entscheidungen, die treffen.
Ja, komplett.
Und die werden dann halt, die müssen halt Frauen dann wieder ausbaden.
Ja, und dann kriegen sie noch gesagt, sie würden den Generationenvertrag nicht erfüllen.
Ja, das kann man auch noch öffentlich nachschauen. Das wurde mir nämlich vorgeworfen von einer ÖVP-Politikerin, von der, man kann sie auch namentlich erwähnen, von der Carmen Jaetla-Cincelli wurde mir das vorgeworfen. Die hat gemeint, ich soll davon absehen, das in der Öffentlichkeit zu propagieren, weil wir haben ja noch einen Generationenvertrag. Man dachte, der Generationenvertrag ist ja kein Naturgesetz, das ist von Menschen gemacht. Dann können sich Menschen in entsprechenden Machtpositionen, wie zum Beispiel sie selber, auch vielleicht einmal langsam eine Alternative dazu überlegen, die vielleicht ein bisschen besser funktioniert.
Ja. Oh. Und es klingt aber auch so offiziell, so Generationenvertrag. Also ich kann mich irgendwie auch nicht erinnern, wann ich den unterschrieben habe. So. Also
genau, man lernt das eigentlich im ersten Semester Jura. Ein Vertrag muss von allen Beteiligten unterzeichnet werden, damit er gültig ist. Deshalb schlecht gewordet.
Ja. Was hast du sonst so für Reaktionen bekommen, seit du dich dazu öffentlich äußerst? Und wie kam das überhaupt? Also wie hast du das entschieden, dass du das öffentlich äußerst so?
Ja, sonst macht's ja niemand.
Ja, toll.
Also ich bin immer ein Fan davon, so Dinge auszusprechen, die sonst niemand ausspricht, weil sonst verschweigen wir sie alle weiterhin und das ist ja auch auf lange Sicht nicht die Lösung. Ich habe aber überwiegend positive Reaktionen darauf bekommen, zum Glück. Und mir haben viele Leute auch jetzt noch geschrieben, gerade bevor wir aufgenommen haben, hat mir eine Followerin geschrieben, dass sie sich total ermutigt fühlt dadurch, dass ich das öffentlich angesprochen habe, dass sie jetzt auch weiter für ihre Sterilisation kämpfen will.
Voll schön. Also voll gut auch.
Ja, finde ich auch.
Ich finde es immer so komisch bei solchen Sachen, dass man sich dazu überhaupt positionieren muss.
Ja, total, total. Also wenn es nicht schon selbstverständlich wäre, dann müsste ich es ja nicht machen.
Ja, voll.
Beziehungsweise dann könnte ich es machen, aber dann würde es halt niemanden interessieren.
Ja, ich denke mir aber auch so, also was jetzt halt auch wirklich passiert ist, nochmal so dieser, ich meine im Zuge dieses kompletten feministischen Backlash, den wir ja eh im Moment haben, dass nochmal viel mehr dieser Pronatalismus irgendwie so allen aufgedrängt wird. Also wenn man sich anguckt, wie viele Kinder hat Elon Musk jetzt, 16 oder so?
Ich glaube 14 von 4 verschiedenen Frauen, aber wir propagieren das Bild der Kernfamilie.
Ja. Also auch da geht es doch irgendwie gar nicht nur darum, dass man jetzt möglichst viele Kinder hat, sondern auch, dass man Frauen so beschäftigt hält, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie aufzubegehren.
Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, auch einfach so dieser Hintergrund, dass du Frauen einfach so wieder in die Care-Arbeit drängen willst, wieder an den Herd drängen willst, einfach nur damit sie den Mund nicht aufmachen.
Ja.
Und da weigere ich mich.
Ja, da hast du vollkommen recht. Du hast in deinem Buch so einige Bullshit-Sätze zum Thema gewollte Kinderlosigkeit.
Mhm. Ja, der Klassiker halt natürlich, du bist zu egoistisch.
Mhm.
Es wurde mir nach meiner Buchpremiere in Berlin auch von einer 72-Jährigen vorgeworfen. Also das war so lustig, die ist dann zu mir gekommen. Nachdem sie sich da 1,5 Stunden reingesetzt hat, also Hut ab fürs Durchhaltevermögen.
Und bezahlt auch fürs Ticket wahrscheinlich, ja?
Ja, und bezahlt auch fürs Ticket.
Super, ja.
Was ich überhaupt nicht verstanden habe.
Mhm.
Ja. Und hat sie mich dann, glaube ich, so 5 Minuten lang zugetextet, wie egoistisch ich bin, dass ich die egoistischste Person bin, die sie jemals getroffen hat. Und wo ich mir denke, ja, also ich habe sie dann gefragt, so ja, aus welchen nicht egoistischen Gründen haben Sie denn Kinder bekommen? Aha. Sie konnte mir keinen sagen. Sie hat dann gemeint, so ja, weil ich sie wollte. Habe ich gesagt, ja, da haben wir es doch. Aha. So, sie haben Kinder bekommen, weil sie sie wollten, und das ist ein egoistischer Grund.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass es egoistisch ist, die Kinder aufzuziehen und dass man da dann egoistisch handelt. Das sage ich gar nicht. Aber wenn man sagt, ich kriege ein Kind, weil ich ein Kind will, dann ist es ein egoistischer Grund.
Ja.
Und das ist auch der einzige Grund, warum man ein Kind bekommen sollte. Und das hat sie aber nicht verstanden. Die hat dann einfach nur so weiter verbal auf mich eingeprügelt. Mhm. Und man dann dachte so, ja, ich hoffe, du kannst auch noch ein bisschen einen Egoismus haben in deinem Leben, dann bist du vielleicht auch weniger missgünstig anderen gegenüber.
Ja, was ist noch sowas, das wirst du später mal bestimmt bereuen? Oder wart's nur ab, genau, bis du alt genug bist? So.
Ja, genau, warte mal ab, der Richtige kommt sicher und du wirst sicher Kinder wollen. Erstens einmal habe ich nirgendwo gesagt, dass ich den nicht schon habe.
Ja.
Und die richtige Person für mich will halt auch keine Kinder, sonst ist es die falsche. Oder sowas wie, wer sollte ich denn im Alter mal pflegen? Oder meine Tante, die hat auch einmal so gedacht, die hat jetzt schon 3 Kinder und das ist sie total happy damit. Es ist solche Dinge.
Ja.
Immer die Klasse, es ist immer die Tante. Immer die Tante in dem Beispiel.
Ja, oder die Tante, die halt dann keine bekommen hat und die dann irgendwie komisch geworden ist. So.
Ja, die hat dann dafür meistens 10 Katzen und ein Alkoholproblem.
So klischee-mäßig irgendwie alles, oder?
Ja, total.
Ja.
Total. Und da gibt es immer so viele Leute, die sagen mir dann so, ja, viel Spaß dann alleine mit deinen Katzen. Da denke ich mir so, ja, willst du mich jetzt mit einer guten Zeit bedrohen oder was? Ja. Also, ich finde Katzen super. Katzen sind cool.
Ja, und es ist ja auch irgendwie immer gar nicht gegeben, dass sich die Kinder dann so um einen kümmern. Also ich finde das auch immer so ein interessantes Bild zu sagen, ja, wer pflegt dich denn im Alter? Ich meine, wer pflegt denn actually
Pflegepersonal, das dafür ausgebildet ist zum Beispiel.
Ja, genau. Also und dann wirklich zu gucken, okay, die Altenheime, wie viele Kinder kommen da jeden Tag und so, gell?
Ja. Also meine Mama, die hat einmal ein Praktikum im Altenheim gemacht und die hat gemeint so, also ich gebe dir einen Tipp, die Kinder und die Kindeskinder sind nicht diejenigen, die sich kümmern.
Mhm, ja. Wie hat so deine Familie reagiert auf deine Entscheidung?
Ja, also am Anfang waren sie natürlich nicht ganz so happy. Also gerade meine Mama, die hat sich natürlich Enkelkinder gewünscht. Aber die sagt mittlerweile auch so, ja, was bringen mir denn Enkelkinder, wenn mein Kind dadurch unglücklich ist? Das ist ja komplett sinnlos. Und dann haben sie es eigentlich auch total unterstützt.
Ja, super. Und Freundinnen, wie bist du bist jetzt auch so um die 30 wahrscheinlich, da geht's beim Schlag auf Schlag im Freundeskreis? Genau.
Ja, also ich habe 3 Freundinnen, die Kinder haben. Mhm. 3 oder 4? 4? 4? Aber meine Ängsten, die haben auch keine Kinder und die wollen auch keine.
Ja.
Das ist halt auch noch einmal der Vorteil, wenn du vor allem mit LGBTQ-Personen befreundet bist.
Ja, das ist schon, das macht schon was, das kenne ich auch.
Ja, da wird's halt auf, blöd gesagt, natürlichem Wege ein bisschen schwieriger.
Ja, und es wird nicht von vornherein davon ausgegangen, dass man sie eh will, sondern es wird noch eher die Frage gestellt, willst du welche und wenn ja, wieso? Also das ist wirklich, wenn ich mit queeren Personen spreche aus meinem Freundeskreis, das ist echt der Unterschied. Also bei mir ist wirklich so, sobald ich irgendwie in der Beziehung war, wurde wirklich nach 3 Wochen gesagt so, ah, und wann legt ihr denn dann los? Wo ich mir denke so, hä?
Was?
Oder
nach 3 Wochen?
Ja, oder was verhütet ihr noch? Und solche Fragen, wo ich mir denke so, hä? Und das würden
irgendwie. Ja, es gibt doch Geschlechtskrankheiten. Bis da der Test da ist, dauert es auch ein paar Wochen.
Ja, und auch irgendwie so, also, dass die Prämisse einfach von vornherein ist, das ist was, das hat man irgendwie zu wollen.
Aber ich denke mir so genießt doch einfach mal die Zeit zu zweit vielleicht, oder schaut mal, ob ihr miteinander klarkommt. Meine Mutter würde zum Beispiel sagen, krieg nie ein Kind mit jemandem, den du noch nie erlebt hast, wenn du krank bist.
Mhm. Ja, das ist
oder wenn er krank ist.
Ja, sehr, sehr guter Tipp.
Ja.
Ja. Nee, einfach das Grund-Setup ist, du hast das zu wollen. Das, glaube ich, ist was, was mich echt irgendwie immer abstößt, so ein bisschen.
Ja, verstehe ich total. Also ich merke aber auch selber, wie da so auch manchmal in dieses Denkmuster reinfall, weil ich habe zum Beispiel auch so ein paar heterosexuelle Pärchen in meinem Freundeskreis und da denke ich mir auch so, ja, die werden doch sicher auch bald Kinder kriegen, oder? Und auch bei solchen, wo ich weiß, sie wollen das nicht, habe ich immer noch so ein bisschen die Restangst, dass sie sich's anders überlegen.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn irgendjemand so seine Schwangerschaft ankündigt, ist es immer so, oh mein Gott, wir haben Sandra verloren. Auch wenn man sie ja nicht verliert, aber ja, es verändert sich natürlich so ein bisschen die Beziehungsdynamik dadurch.
Ja, ich glaube, das ist was, das unterschätzt man auch, bevor es passiert. Also was würdest du sagen, kann man befreundet sein noch mit Menschen, die Kinder haben, und wenn ja, wie?
Also wenn die cool sind, auf jeden Fall.
Mhm.
Also ich hab zum Glück da sehr coole Freundinnen, und die haben entweder sehr liebe Kinder oder Kinder, die sie gerne zu Hause lassen, wenn sie mich treffen.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade Eltern auch ganz gut tut, manchmal einfach so mit Leuten ohne Kinder zu sprechen, damit sie einfach immer wieder mit Erwachsenen über Erwachsenenthemen sprechen können und auch einfach auch mal so ein bisschen aus ihrem Alltag wieder mal ein bisschen ausbrechen können.
Ja, das glaube ich auch.
So eine Freundin von mir, die hat auch gemeint, so, sie freut sich total, dass sie mit mir noch befreundet ist, einfach weil sie kann sie nicht mehr mit anderen Müttern über Windeln und über Kindergartenplätze unterhalten. Sie hat keinen Bock mehr.
Ja, es ist also halt auch oft gar nicht mal so interessant irgendwie, so diese Themen.
Ja, eben.
Was würdest du dir so von der Gesellschaft wünschen, das sich verändert in Bezug auf Frauen, die Kinder wollen, und Frauen, die keine Kinder wollen?
Also ich würde mir wünschen, dass Kinderlosigkeit bei Frauen hingenommen wird und dass man das nicht mit, oh, die arme, ungebumste Alte, die kriegt doch eh keinen ab, assoziiert, oder mit eben dieser klassischen Childless Cat Lady, die jetzt irgendwie so als Feindbild der Gesellschaft hochstilisiert worden ist, was ich ja auch einen kompletten Bullshit finde, weil die tut ja auch niemandem was im Wesentlichen. Und dass man aber für Frauen, die Kinder wollen, gute Bedingungen schafft, damit sie auch gerne Kinder kriegen und vielleicht auch gerne noch weitere kriegen, damit man das Rentensystem stabilisiert, wenn man sich als Politik schon keine Alternative zu Generationenvertrag überlegen will, die funktioniert.
Ja, fair enough. Ist auch irgendwas, was du sagen möchtest an die Welt?
Ja, aus persönlicher Betroffenheit kann ich gerade auch einfach nur sagen, ich habe gemerkt, wie kurz das Leben sein kann und dass das Leben einfach zu kurz ist, um es nach den Vorstellungen anderer zu leben. Und deshalb auch unbedingt auf sein eigenes Gefühl hören, gerade bei so irreversiblen Entscheidungen wie Kindern.
Voll. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Wo sollen dich die Leute im Internet finden und dir folgen, und wo können sie dein Buch kaufen?
Also mein Buch kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt. Mhm. Man kann das in Deutschland über Autorenwelt zum Beispiel bestellen. Mhm. Da kriege ich dann auch ein bisschen mehr Geld als im anderen Handel. Das wäre natürlich sehr nett. Aber sonst kann man es natürlich überall bestellen, wo es Bücher gibt. Beim großen A, bei Thalia, bei in jeder Buchhandlung, glaube ich. Und man kann auch immer gerne in der Buchhandlung einfach mal nach dem Buch fragen, dann platzieren sie es vielleicht ein bisschen besser, wenn da viele Leute fragen. Das wäre natürlich auch sehr nett. Mhm. Und ansonsten kann man mir auf Instagram folgen unter Julia Brandner.
Sehr gut, genau. Alle anderen können jetzt auch noch, wenn sie diese Folge sehr gut fanden, die natürlich mit sehr vielen Sternen bewerten, sie an all ihre Childless Cat Ladies im Umfeld weiterschicken.
Und auch an die, die Kinder haben.
Ja, vielleicht auch das. Ja, das schadet denen auch gar nicht.
Oder an die Leute, die einfach immer dumme Sprüche darüber ablassen, wenn man keine Kinder will.
Ja.
Die sollten das auch eher hören.
Ich glaube auch, ja. Und ansonsten, ja, pro Selbstbestimmung, egal wie sie aussieht. Liebe Julia, vielen, vielen Dank,
immer,
dass du dir die Zeit genommen hast, und danke dir.
Danke für die Einladung, es war schön mit dir.